Frauenstimmen. Klagen, lachen, klüger werden. Ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti.
Das Unerträgliche ertragen. Über das Unaussprechliche sprechen. Meine Freundin Iris hat ihr Kind verloren. Ihr Sohn Oskar starb vor 2 Jahren nachts im Schlaf, wenige Wochen vor seinem 15. Geburtstag. Oskar war Epileptiker, er wurde behandelt und er ging regelmäßig zu seinen Untersuchungen. Was seine Eltern und er nicht wussten, war, dass er in Lebensgefahr schwebte. SUDEP heißt der plötzliche Epilepsietod, an dem allein in Deutschland pro Tag 2 Menschen sterben. Das Unerträgliche ertragen. Das Gespräch mit Iris über Oskars Tod und das Weiterleben ohne ihn ist schwer auszuhalten. Präzise schildert sie den Abschied von ihrem Kind und von dem Leben, das sie kannte und das nie wieder so sein wird, wie es war. Iris kämpft heute für Aufklärung und für das Leben anderer, um Oskars vermeidbarem Tod einen Sinn abzuringen. Stopp SUDEP heißt die Initiative, die Iris Killinger zusammen mit Oskars Vater gegründet hat. Ich kenne keine mutigere Frau als sie, denn dieses Gespräch ist auch ein Gespräch über Hoffnung und Trost und darüber, wie man sein Glück selbst dann noch in der Hand hält und selbst bestimmen kann, wenn es zerbrochen ist. Herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen. Wir haben ja wahrscheinlich beide heute Nacht nicht so gut geschlafen, weil das Gespräch uns etwas bevorsteht. Und dann habe ich überlegt, wie fange ich an? Und ich weiß es immer noch nicht, weil ich eigentlich nicht genau weiß, wo beginnt die Geschichte, über die wir heute sprechen. Wo ist der Anfang der Geschichte? Ist es deine Krankheit? Ist es Oskars Tod? Ist es Oskars Leben? Ist es die Krankheit deiner Mutter? Ist es Oskars letzter Tag, den wir ohne Oskar zusammen verbracht haben? Was würdest du sagen, wo ist der Anfang der Geschichte?
Der Anfang der Geschichte könnte sein, der Tag, den wir zusammen verbracht haben, am letzten Sommertag im August in einem schönen Ort am See. Da haben wir ohne meinen halbwüchsigen Sohn mit verschiedenen Freunden zusammengesessen und fröhlich getrunken und gegessen und sind schwimmen gegangen. Und ihr seid dann irgendwann nach Hause gefahren mit euren Kindern. Und die anderen Gäste auch. Sibylla blieb. Am nächsten Morgen erhielt ich um 7:45 einen Anruf meines Schwiegervaters, um 7:45 anrief. Und die Worte herausplatzte: Iris, Oskar ist tot, komm schnell. Oskar ist mein Sohn. War mein Sohn, der war damals 14 Jahre alt. Das war am 1. September 2019, als ich diesen fürchterlichen Anruf erhalten hatte. Und Oskar war an dem Wochenende nicht mitgekommen in unser Ferienhaus. Er hatte freitags Tanzkurs und wollte dann das Wochenende bei seinen Großeltern verbringen. Wir hatten diesen Besuch bei den Großeltern, der eigentlich 2 Wochen vorher stattfinden sollte, verschoben auf dieses Wochenende, weil es ihm davor eben war er erkältet. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir dieses Wochenende. Und im Übrigen wollte er sonntags morgens zum Rudertraining. Und das war eben so, dass sein Opa ihn wecken wollte, um ihn dann zum Rudertraining zu bringen am Sonntagmorgen und ihn tot im Bett fand.
Bevor wir ja nachher noch drüber sprechen, woran Oskar gestorben ist, hattest du irgendeine Ahnung, woran er gestorben ist, als du diesen Anruf bekommen hast? War dir irgendetwas klar? Hat es dich überrascht? Ist natürlich das falsche Wort. Natürlich hat es dich überrascht. Aber gab es irgendeinen Winkel in dir, der sagte, oh ja, das ist möglich?
Ja, ich hatte sofort den Gedanken, das kann nur die Epilepsie sein. Oskar war 3 Jahre vorher diagnostiziert worden mit einer Epilepsie. Das ist eine Erkrankung, mit der ich vorher überhaupt keine Berührung hatte. Er war damals im Sommer 2016 mit seinem Papi und noch anderen Freunden segeln in der türkischen Ägäis. Und ich war arbeiten, ich war in Frankfurt und erhielt um 6 Uhr morgens einen Anruf, panische Stimme. Sven, Freund von Johann, der anrief und sagte, Iris, er ist ganz blau im Gesicht, er atmet nicht mehr, was kann ich tun? Und dann wusste ich das auch nicht. Er hat mir das dann beschrieben und ich habe dann gesagt, naja, das hört sich an wie ein epileptischer Anfall, aber ich weiß auch nicht, was man da macht. Also es war ganz fürchterlich natürlich, weil ich Zeuge war, wie zwei verzweifelte Männer versuchten, mit diesem Anfall irgendwie zurechtzukommen. Und die befanden sich da gerade in einem Hafen in einer türkischen Stadt und brachten ihn dann, als dieser Anfall abgeklungen war, in ein Krankenhaus, das zufällig in der Nähe war, mit einer neurologischen Abteilung, wo dann die Epilepsie diagnostiziert wurde. Und mir wurde das dann so von Johann, von Oskars Vater und auch von dem Freund Sven, der dabei war, so geschildert, dass er eben, ich habe immer noch plastisch vor Augen diese Schilderung, er ist ganz blau im Gesicht, er atmet nicht mehr. Und da sitzt man dann am anderen Ende der Welt sozusagen am Telefon um 6 Uhr morgens in irgendeiner komischen Stadt und weiß eben auch nicht, was das ist. Und die haben ihn dann wieder zurückgeholt oder wiederbelebt, wie auch immer. Also der war dann irgendwann wieder ansprechbar und dann sind sie mit ihm dann eben ins Krankenhaus gefahren.
Da hattest du zum ersten Mal Todesangst um Oskar, du warst nicht dabei. Nachher hieß es aber, du brauchst keine Angst zu haben. Nachher wurdet ihr ja aufgeklärt über die Krankheit und im Grunde beruhigt.
Genau, wir sind dann, nachdem diese Epilepsie-Diagnose feststand in der Türkei und Oskar dann unter Medikamenten, die er in der Türkei dann von der Neurologin verschrieben bekommen hat, durfte er diese Segelreise weitermachen. Ich habe mich dann in der Zwischenzeit bemüht, in Hamburg um einen Termin bei einem Epilepsiearzt für Kinder. Und das war nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich habe mich dann erstmal, auch ohne dass Oskar schon in Hamburg war, an ein Epilepsie-Spezialzentrum gewandt, das mir von einem Freund empfohlen worden war, dessen Tochter auch eine Epilepsieerkrankung hat. Und da hieß es aber sofort, nie wenden Sie sich erstmal an einen Kinderarzt und dann, wir sind hier erstmal nicht zuständig für solche Erstdiagnosen und es wäre auch kein Termin frei, der erste Termin im halben Jahr oder sowas. Also die haben mich eher abgewimmelt und dann kam Oskar zurück, wir sind dann zum Kinderarzt mit ihm. Da war er 11, genau. Dann sind wir zum Kinderarzt mit ihm, der Kinderarzt hat uns dann einen Neuropädiater empfohlen in Hamburg, Chefarzt eines Krankenhauses, eines Kinderkrankenhauses von der entsprechenden Abteilung. Und dort haben wir dann einen Termin bekommen, auch nicht sofort am nächsten Tag, wie wir uns das eigentlich erhofft hatten, sondern das hat ein bisschen gedauert. Also es scheint sehr wenig Ärzte zu geben überhaupt, die das behandeln, oder es scheint einen Mangel zu geben an Ärzten, die sich mit Epilepsie auseinandersetzen und dann auch Termine frei haben. So, dann sind wir dann zu diesem Arzt in die Sprechstunde, also Vater, Mutter, Sohn, und haben, da wurde dann eine Anamnese gemacht und auch eine Epilepsie bestätigt, wurden natürlich entsprechende Kopfuntersuchungen auch gemacht, das ist eine Gehirnstrommessung. Und dann haben wir von dem Arzt allgemeine Informationen erhalten über die Erkrankung und darüber, dass noch ein oder zwei andere weiterführende Untersuchungen erforderlich seien. Und wir haben dann so am Ende des Gesprächs mit dem Arzt, des Aufklärungsgesprächs mit dem Arzt, fragte Johann, der Vater von Oskar, ob denn man an einem solchen Anfall sterben könnte. Und das hat der Arzt zunächst verneint. Er hat dann gesagt, na, man kann schon an Epilepsie indirekt sterben. Meistens durch Unfälle. Ertrinken ist eine große Gefahr, weil im epileptischen Anfall eben keine Kontrolle der eigenen Gliedmaßen mehr möglich ist und deswegen gerade Schwimmen überwacht werden muss und dass man eben auch sterben könnte an einem sogenannten Status Epilepticus. Das ist so ein Zustand des Körpers, der gerät in so eine Art Blitzsituation oder in so einem Zustand, wo eben diese diese Impulse im Gehirn, diese übersteigerten, nicht mehr abschaltbar sind vom Körper. Und das muss man unterbrechen mit einem Medikament. Also mit einem Notfallmedikament. Er hat uns dann auch was gegeben und gleichzeitig gesagt, dass es unwahrscheinlich wäre, dass Oskar einen solchen Status Epilepticus erleiden würde. Und dann hat Johann noch mal gefragt, aber es sah so aus, als, also kann man wirklich nicht an so einem Anfall sterben? Es sah so aus, als könnte er sterben an einem solchen Anfall. Und der Arzt hat das dann verneint. Er hat gesagt, nein, solche Anfälle sind furchtbar. Die sehen ganz schrecklich aus, da kann man blau und rot werden im Gesicht. Und es sieht so aus, als würden die lebensnotwendigen Funktionen aussetzen, insbesondere die Atmung und oder das Herz, der Herzschlag. Aber das sieht nur so aus. Mhm. In Wirklichkeit laufen die lebenserhaltenden Funktionen weiter. So. Und dann, das war im Grunde das Ende unseres Gesprächs. Er hat uns dann noch gesagt, dass wir mit diesem Kind und der Erkrankung im Grunde so weitermachen können wie vorher, mit der Ausnahme, dass er jetzt eben ein Epilepsiemedikament benötigt und gelegentlich zu Kontrolluntersuchungen kommen muss und dass man eben sehen muss, ob dieses Medikament auch wirkt. Dass wir uns aber eigentlich keine Sorgen machen müssten. Das wäre häufig so, wenn man in der Kindheit so eine Epilepsie entwickeln würde, dass die sich auch in der Pubertät wieder rauswächst und das alles nicht so schlimm ist, sodass wir eigentlich ziemlich beruhigt aus diesem Gespräch rausgegangen sind und gedacht haben, okay, das ist jetzt eine Epilepsie. Wir wissen zwar nicht ganz genau, was das ist, aber es scheint nicht so schlimm zu sein, wie sich das erstmal angefühlt hat oder wie wir befürchtet haben. Also wir sind beruhigt worden in diesem Gespräch.
Dann habt ihr leidlich beruhigt 3 Jahre in weiter behandelt, er hat regelmäßige Untersuchungen bekommen, er hatte Anfälle ab und zu, die natürlich schrecklich waren, aber auch nicht jetzt irgendeine Todesangst in ihm oder dir ausgelöst
haben. Ja, nicht ganz. Ich habe, er hat mir dieses Medikament bekommen, das in der, muss man dazu sagen, in der Dosierung nie verändert wurde und auch, also dieses Medikament wurde nie verändert, obwohl er nie vollständig anfallsfrei war. Also diese Anfälle haben sich verändert. Er hatte dann, glauben wir jedenfalls, zunächst keine schweren nächtlichen Anfälle mehr. Und das wissen wir nicht ganz genau, weil wir jetzt auch beruhigt durch den Arzt da nicht mit ihm im Zimmer geschlafen haben oder häufig nicht mit ihm im Zimmer geschlafen haben.
Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einmal vorgreifen, weil ja du jetzt etwas weißt, was du damals nicht wusstest, nämlich, dass es sehr wohl die Gefahr gibt, im Schlaf, insbesondere nachts im Schlaf, an einem epileptischen Anfall zu sterben und gleichzeitig auch die Möglichkeit, das zu verhindern oder zumindest das Risiko zu senken, dass das passiert. Deswegen gab es keine nächtliche Überwachung. Er hat allein bei Freunden übernachtet, bei seinen Großeltern und ein so unbeschwert wie mögliches Leben geführt. Dass der Begriff SUDEP, das ist das, woran Oskar dann gestorben ist, den kanntest du nicht.
Nee, ich kannte nicht dieses Todesrisiko. Also SUDEP, das ist der plötzliche nächtliche, oder nicht nächtliche, aber ein plötzlicher Epilepsietod, beziehungsweise Sudden Unexpected Death in Epilepsy. Und das kann, wie ich jetzt weiß, also alles, was ich jetzt sage, habe ich erst gelernt nach dem Tod meines Sohnes.
Das wollte ich sagen, also bis dahin kanntest du diesen Begriff nicht?
Nee.
Der wurde nie erwähnt?
Nee.
Du hast ihn nie gefunden? Du hast nie danach gesucht, weil du ihn nicht kanntest? Du warst beruhigt? Es gibt kein tödliches Risiko?
Ich habe nicht danach gesucht. Also ich bin nach der Diagnose von Oskar und auch im weiteren Verlauf der Behandlung durch die Art des ärztlichen Umgangs, des Facharztes im Grunde mit dieser Erkrankung nicht davon ausgegangen, dass mein Sohn ein Todesrisiko hat, mit Ausnahme, wenn er am Straßenverkehr beispielsweise teilnimmt auf dem Fahrrad und dann einen Anfall hat oder wenn er beim Schwimmen oder Rudern jetzt einen Anfall hätte. Das waren Risiken, die ich kannte. Damit habe ich mich auseinandergesetzt und die ist man dann gelegentlich eingegangen oder auch nicht. Also er war ja Wassersportler, er ist gerudert, das haben wir auch weiter zugelassen und das haben wir mit den Trainern besprochen, dass da eine Gefahr besteht, dass er auf dem Ruderboot beispielsweise einen Anfall erleidet und dass man da eben auf ihn achten muss. Mhm. So, das war besprochen. Es war ein Risiko, was ich kannte. Den plötzlichen Epilepsietod, dass man also meistens nachts, wie beim plötzlichen Kindstod, stirbt, nicht mehr wach wird, sondern einfach verendet. Das wusste ich nicht. Und das ist ein Begriff und eine Todesart, die mir erst danach untergekommen ist.
Diesen ersten Anfall, den du nicht miterlebt hast, aber als Zeugin am Telefon, würdest du heute sagen, dass das schon ein Fast-Sudep war? Ein Fast-Tod?
Johann schildert das so. Ja. Ich war ja nicht dabei. Mhm. Also ich weiß heute, oder wir wissen heute, dass man diesen plötzlichen Tod durch einfache Maßnahmen verhindern kann. Meistens verhindern kann. Also es ist laienhaft formuliert so, dass bei schweren Anfällen, die einen epilepsiekranken Menschen heimsuchen können, früher nannte man das Gormal, heute heißt das eher tonisch-klonischer Anfall. Also das sind diese Anfälle, die man so kennt als Laie, wenn sich der ganze Leib schüttelt, wenn man vielleicht die Gesichtsfarbe verändert, wenn man seine Gliedmaßen nicht mehr unter Kontrolle hat, plötzlich zu Boden fällt. Das ist ja das, was man als Laie kennt. Und diese Anfälle hatte Oskar, so einer war das wohl auch auf dem Boot, dass diese Anfälle die Gefahr bergen, dass es zu einem Atem- und Herzstillstand kommt. Und die Theorie ist, wenn ich das jetzt laienhaft so in etwa richtig wiedergebe, dass im Gehirn sozusagen das Gehirn sich dann nicht mehr regulär, die Steuerungsfunktionen im Gehirn, die Atmung und den Herzrhythmus betreffen, nicht mehr so richtig im Griff haben und dass dann nach einem Anfall es zum Herz- und Atemstillstand kommen kann. Und wenn man da nicht eingreift innerhalb von 2-3 Minuten und erste Hilfe leistet, dann kommt es zum Tod, beziehungsweise kann es eben zu dauerhaften Hirnschäden kommen, wenn man etwas später eingreift. Wenn man das weiß, dass es zu diesen Phänomenen kommen kann, eben insbesondere im Anschluss an einen Anfall, dann kann man natürlich Vorsorge treffen. Dann weiß man, okay, wenn mein Kind, da können ja Erwachsene genauso wie Kinder und Jugendliche erleiden diesen Tod, ein Anfall auftritt, besteht eine gewisse Gefahr. Das Risiko kann man, glaube ich, noch nicht genau berechnen, aber besteht ein gewisses Risiko, dass es nach dem Anfall eben zunächst mal die Herz-Atemfunktion nicht regulär läuft und man dann eingreifen muss. Und das kann man wohl schon durch einfache Maßnahmen wie Ansprechen, dass man sozusagen einen Impuls gibt, an das Gehirn weiterzuarbeiten, dass man schüttelt, dass man schreit. Und sowas ist, um auf deine Frage zurückzukommen, sowas ist möglicherweise da auf dem Schiff vorgefallen. Das heißt, es war jemand dabei. Es wurde bemerkt, dass der möglicherweise nicht atmet, dass es einen Atemstillstand gibt, dass das Gesicht sich verfärbt. Und dann greift man automatisch ein, wenn man sowas sieht. Ich hatte später auch mal so eine Situation, dass man dann merkt, hier stimmt was nicht und schüttelt. Und das kann schon dazu führen, dass der Atem wieder zurückkommt.
Instinktiv schüttelt man ihn ins Leben zurück oder dass die Funktion wieder...
Ja, das scheint ein einfacher Impuls zu sein, der dann... funktioniert bestimmt auch nicht immer, genau, Untersuchungen gibt es da vielleicht auch nicht, aber das ist so eine Konstellation, die man als Fast-Sudep oder Near-Sudep beschreibt und die offenbar meistens in klinischen Settings beobachtet wird, also auf Epilepsie-Spezialstationen, wo dann eben wenn betroffene Patienten maschinell beobachtet wurden und dann schnell jemand eingreifen konnte, dass dann häufig eben die Leute zurückgeholt werden konnten aus diesem Herzstillstand und Atemstillstand.
Wann wurde dir denn in diesem ganzen furchtbaren Geschehen, wann dämmerte dir, dass da etwas geschehen war, worauf du nicht vorbereitet warst und was du mit besserer Aufklärung hättest eventuell verhindern können? Ich meine, du warst ja eine, ich weiß nicht, wie das bei Müttern heißt, eine verwaiste Mutter. Oder also du hattest ja sagen, diesen Tsunami an Trauer, aber wann kam zum ersten Mal?
Sofort, als ich diese Nachricht gehört habe von Hans Helmut, also von Oskars Opa. Also
in dem Moment.
In dem Moment. Da passieren ja, das ist ja kaum zu beschreiben, was dann in einem vorgeht. Man ist dann in so einem, also ich war in so einem kleinen, in meinem kleinen Ferienwochenendparadies. Ich hatte ein Sommerwochenende hinter mir und eigentlich vor mir. Ich wollte mittags zurückfahren und meinen Sohn da abholen. Und also ganz normal alles. Und dann kriegt man den Anruf, der dann auch noch mit einer, also in aller Dramatik, also wie willst du auch so eine Botschaft überbringen? Das war natürlich total richtig, das so zu machen, weil es hätte ja natürlich auch nichts gebracht, um den heißen Brei rumzureden, oder erstmal zu fragen, wie es mir geht, dann ob ich ein schönes Wochenende hätte und ich soll mich mal
setzen.
Sitzt du gerade? Sondern das wusste Oskars Opa in dem Moment, das ist alles sinnlos, jetzt mit solchen Floskeln irgendwie zu kommen oder überhaupt jemanden vorzubereiten. Und dann Iris, komm schnell, Oskar ist tot. Und denselben Anruf hatte er ein paar Minuten vorher bei seinem Sohn Johann, Oskars Vater, gemacht. Und in dem Moment passiert alles, man will es nicht glauben, man hofft zu träumen, man will, dass dieser Anruf nicht stattfindet, man weiß, dass das stimmt, man weiß, dass man jetzt irgendetwas machen muss und kommen muss, so wie der Opa das gesagt hat, komm schnell, ja, klar, das mache ich jetzt und ist dann, ich war dann wie ferngesteuert und befand mich plötzlich lebendig in meinem eigenen Albtraum. Das ist ja das Schlimmste, was man sich ausmalt. Ich hatte vorher zweimal zu tun mit Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Eine Freundin von mir, 1,5 Jahre vorher. Und ein Ehepaar, mit dem ich mal am Tisch saß und die eben auch einen Sohn verloren hatten. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass ich mich sofort umbringen würde, wenn ich diese Nachricht bekommen würde. Und das habe ich in dem Moment nicht getan und auch jetzt nicht. Ich sitze ja noch hier. Mhm. Aber dann dieser Zustand, man funktioniert irgendwie weiter, man will aber eigentlich nicht funktionieren, weil alles kaputt ist oder alles verkehrt ist. Ich weiß gar nicht, ich finde gar kein Adjektiv dafür. Es ist bizarr, es ist furchtbar, es ist einfach, man muss ja dann auch noch so komisch in diesem Schlimmsten sich um alltägliche Sachen kümmern. Ich musste meiner Freundin Sibylla, die übernachtet hatte, sagen, dass ich jetzt wegfahren muss und sie da lassen muss, weil mein Sohn gestorben ist. Und das musste ich aussprechen. Und ich habe sie geweckt und ihr diese Botschaft überbracht. Also das ist schon, ja, es macht einen schon alleine sprachlos, dass man das machen muss. Und was will man ja nicht. Und dann bin ich...
Und dann hörst du dich sagen, Oskar ist tot.
Ja, ich höre mich noch sagen, ja. Oskar ist gestorben. Genau, Oskar ist gestorben. Ich muss dahin. Ich habe, glaube ich, auch noch mit Sibylla gesprochen. Und die wusste natürlich auch nicht und stand da. Und also man weiß ja nicht, was in so einer Situation... was man dann tut. Und ich glaube, ihr Impuls war möglicherweise, das weiß ich aber nicht mehr, mich in den Arm zu nehmen. Aber ich befand mich zu dem Zeitpunkt und auch tagelang im Zustand, wo ich überhaupt gar keine Berührung oder irgendeine Art von Mitleid haben wollte oder ertragen konnte, weil das, ich weiß gar nicht, das hat irgendwie meinen Schmerz entwertet. Ich kann das nicht anders, es war irgendwie, ich wollte nicht, dass da sozusagen jemand in diese Intimität eindringt, was da mit mir und meinem Sohn passiert ist, außer mit Johann, mit dem Vater, da ging das. Und
jemand, der das Recht hatte, sozusagen genauso zu leiden.
Genauso zu trauern, genau, weil
das ist interessant.
Das war irgendwie komisch, also ich habe das erstmal, man liest das dann später nach, wenn man dann anfängt, Trauerbücher oder sowas zu lesen, da gibt es ja so Stadien, Trauerstadien, und wenn man das dann im Nachhinein nachliest, stellt man fest, das passt schon irgendwie. Man kommt dann zuerst in eine Phase der Leugnung und des Zorns, und das sind so die ersten die ersten Phasen, und diese Leugnung, die trägt einen natürlich auch erstmal durch diese Zeit,
das
dass man sagt,
man
dass...
Das schafft man tatsächlich, also Leugnung, aber ja nicht... Tatsächlich,
im Angesicht wieder
des toten Kindes schafft es irgendwie deine Seele, das nicht ganz für wahr zu halten.
Ja.
Um dich am Leben zu erhalten, oder?
In Wirklichkeit ja nicht. Also es ist dann, also ich wusste jedenfalls in dem Moment natürlich auch, dass ich mich selbst irgendwie manipuliere, wenn ich denke, das ist nicht wahr. Also dass das war klar. Ich wusste auch, dass ich mich nicht in einem Traum befinde oder sowas oder in einem Albtraum und dass ich. Aber man hofft, dass es nicht stimmt. Man hofft, dass man gerade nicht zum Auto geht, um zu seinem toten Kind zu fallen. Man hofft, dass die Zeit sich zurückdreht. Und das ist seltsam komplex, weil man muss ja auch, ich konnte ja dann nicht nur dort stehen, das wäre sicherlich auch eine Variante gewesen, dass mir jetzt jemand den Notarzt ruft, also so, dass ich zusammenbreche. Ja. Und das war jetzt bei mir nicht so. Also da ist sicherlich auch anders und ich ich hatte dann auch eine vollkommen bizarre Fahrt, weil ich ein Elektroauto fahre, das war nicht aufgeladen, also das hatte noch 50 Kilometer oder sowas und es sind aber da, zu den Großeltern sind es vielleicht 80. Ich musste da ja hin, obwohl ich genau wusste, es bringt überhaupt nichts, da hinzugehen, weil mein Sohn kommt ja nicht wieder, der ist schon tot. Und dann musste ich ganz langsam fahren, um Strom zu sparen. Und dann bin ich, glaube ich, mit 60 oder sowas, bin ich über die Autobahn dahin gefahren. Und dann auch wirklich mit dem letzten Kilometer, ich habe das geschafft, aber mit dem letzten Kilometer dahin. Und die ganze Zeit habe ich gedacht, Mann, es ist auch egal, ob ich stehen bleibe und es ist auch egal, ob ich dahin komme oder nicht, weil er ist ja gar nicht mehr da.
Es ist aber nicht egal. Ne? Nee, man möchte ja Gas geben auch wahrscheinlich und schnell da sein, auch wenn nichts mehr
zu. Ja, es ist einfach, ich glaube, es ist einfach egal, was man macht, es ist ja alles verkehrt, weil es kann nicht mehr richtig werden. Und naja, und dann, ich wollte dann aber natürlich doch dahin und dann war da war der Notarzt da, die Polizei war da, fürchterlich viele Verwandte, das fand ich auch die auch mich natürlich alle betroffen angesehen haben. Und ich konnte die im Moment alle nicht ertragen. Ich wollte die alle nicht. Dann war ein Pastor da, ein Freund der Familie. Und die haben natürlich, ich kann das sozusagen heute aus heutiger Sicht verstehen, versucht, mich irgendwie zu trösten. Jeder weiß, man ist nicht tröstbar in so einer Situation. Aber man versucht natürlich irgendwie das zu tun. Und ich habe die alle weggestoßen. Ich wollte zu meinem Kind und der lag dann da eben im Bett, tot. Und wir haben dann, also Johann und ich haben dann noch, waren dann noch stundenlang. Und das hat komischerweise geholfen. Also der war noch warm. Irgendwie, da war irgendwie noch Leben drin in dem Menschen. Und das, da haben wir eben mit ihm im Bett gelegen und gekuschelt und irgendwie er sagte dann allen, dass das stimmt und das ist irgendwie sehr wichtig, dass man diese, also es war irgendwie wichtig, um Abschied zu nehmen. Das ist, es läuft dann nicht so bewusst, aber das war wichtig. Es kam dann zwischendurch, kamen dann Leute rein, die habe ich dann immer relativ brüsk weggeschickt und das war unfassbar wichtig. Das habe ich im Nachhinein auch gelernt, dass wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich von seinen Liebsten zu verabschieden, also die Toten nochmal zu sehen oder anzufassen, dass man dann, dass es dann noch schwerer wird, das zu verarbeiten.
Die Szene, die du beschreibst, klingt so unerträglich.
Ja.
Und gleichzeitig sagst du, war es so wichtig, um das abzuschließen oder den Abschluss zu beginnen
ja, also abzuschließen ist natürlich völlig falsch,
Prozess einzuleiten
und das genau mehr. Eher aufzuschließen, um diese das reinzulassen, das ist reell, es ist auch ein bisschen spirituell, dass man dann, da schwindet dann sozusagen das Leben ja so raus allmählich, aber da ist irgendwie noch Leben drin. Und das führt dann dazu, unabhängig davon, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, aber dass man dann schon das Gefühl hat, dass es da so einen Übergang gibt in so was Spirituelles.
Und das man auch begleiten kann.
Genau, genau. Das war für mich sehr wichtig und auch für Johann. Und es ist fürchterlich drastisch und es ist eigentlich auch das jetzt hier zu schildern oder überhaupt zu schildern, diese Situation, die man ja gar nicht erleben will. Und ich will ja natürlich eigentlich auch gar nicht darüber sprechen, dass ich diese Situation erlebt habe. Weil in Wirklichkeit würde ich gerne mein Sohn, der dieses Jahr 17 würde, und von dem ich manchmal denke, der ist nur im Ausland und macht sein Auslandsjahr.
Schleichen sich solche Gedanken ein?
Ja, das denkt man manchmal, dass man dann denkt, okay, der kommt gleich wieder.
Tatsächlich?
Ja. Auch da weiß ich jetzt, ja. Oder weiß man natürlich, das stimmt nicht, beziehungsweise eigentlich erlaube ich mir solche Gedanken nicht so richtig, mich dann in solche Fantasien dann reinzubegeben. Aber es ist manchmal jetzt auch, es ist jetzt schon fast 2 Jahre her, manchmal vergisst man dann ein bisschen diese Todeserfahrung und dann schleicht sich ein bisschen mehr das Leben rein, ja. Und dann vergisst man vielleicht mal für einen ganz kleinen Moment, dass der tot ist, sondern ja, und der lebt dann irgendwie mit einem, also weg ist er nicht.
Ist das etwas, ein Prozess, der irgendwann einsetzt, dass du, wenn du an Oskar denkst, nicht als erstes an seinen Tod denkst, sondern allmählich vielleicht mehr an den Lebendigen, nicht den, der sozusagen den 17-Jährigen, der er heute wäre, der er nicht mehr werden durfte, sondern, weißt du, dass der Reflex nicht der Schmerz ist, sondern die Erinnerung an etwas Schönes?
Das passiert gelegentlich, aber noch nicht oft. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich kommen. Auch das ist allerdings ein schmerzhafter Gedanke, weil man, ich und Johann geht es, glaube ich, genauso, dann sich schuldig fühlt, wenn man das Gefühl hat, man kommt darüber hinweg und man kommt in Wirklichkeit ja nicht drüber weg oder ist jedenfalls nicht mehr derselbe Mensch, der man vorher war. Und das ist irgendwie komplex, dieser Vorgang, und natürlich auch erst am Anfang. Aber es gibt diese Momente, wo sich Erinnerungen einschleichen, die diesen Gedanken an den Tod, dass er tot ist, und das Entsetzen über den Tod und die Trauer über den Tod und die Wut über diesen vermeidbaren, aus unserer Sicht vermeidbaren Tod wegschiebt und mit einer Dankbarkeit vielleicht auch überlagert. Und wir hatten ja, anderthalb Jahre bevor das mit Oskar passiert ist, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, die Tochter von Freunden gestorben, auch sehr durch sehr unglückliche Umstände, ein bildschönes, wahnsinnig schlaues Mädchen mit 17 und auch von derselben Schule auch. Und da hat Oskar, als die Schüler, also den Eltern geschrieben haben oder ein Kondolenzbuch geschrieben, man muss dankbar sein, dass so ein Mensch gelebt hat. Das war ein Mädchen, die er sehr verehrt hat. Und das haben uns die Eltern dann gesagt, wir wussten das gar nicht vorher. Und das ist so, es ist ja eine sehr weise Aussage. Und es war auf jeden Fall keine Floskel von ihm, das war ja sehr tief empfunden. Und das ist natürlich was wir rückblickend jetzt als fast prophetisch irgendwie ansehen. Als so eine Aufmunterung in uns, dass wir, dass man schon irgendwie die Verpflichtung hat, weiterzuleben und auch aus dem, was man hat, irgendwie noch was zu machen. Aber das ist nicht einfach. Wie gesagt, da reagiert wohl jeder unterschiedlich. Und das ist schon ein ganz schöner Kampf, dann nochmal den Lebensmut zu finden.
Wie sehr hat dir bei diesem Kampf geholfen, um den Kreis nochmal zu schließen? Du sagtest, der Anruf kam und in dem Moment vermutetest du, das lag an der Epilepsie und da stimmt was nicht. Du hast dann zum ersten Mal von SUDEP gehört. Du hast diese Stiftung zusammen mit deinem Mann ins Leben gerufen. Wie sehr hilft dir das bei der Trauer um Oscar, dass du sagst, dieser Tod kann eventuell Leben retten? Das wäre ja nicht bei einem, na, ich will jetzt nicht Todesfälle werten, aber also sozusagen, ist das Teil des Trostes?
Ja, das gibt viel Kraft. Wir haben, das ist vielleicht bisher ein bisschen untergegangen, ja, nach Oscars Tod rausgefunden, dass dieser plötzliche Epilepsietod gar nicht so selten ist, weil es nämlich zuerst, also wir wussten ja erstmal gar nichts, so, und dann kamen Freunde oder Ärzte und sagten, ja, das kann mal passieren, aber es passiert eigentlich nie. Also da denkt man, das ist eine Wahrscheinlichkeit einer von einer Million oder sowas. So, und als wir dann angefangen haben, das mal zu recherchieren.
Einmal nochmal ganz kurz. Es war offenbar nicht möglich, also nicht möglich, ist ja auch nicht erstrebenswert, aber sozusagen einfach, der ist jetzt tot, Beerdigung, weg. Es wurde sofort zum Thema natürlich. Woran ist der gestorben? Das, man sagt nicht einfach, der hatte ein, ja, dann war das wohl doch ein epileptischer Anfall, vielleicht ist er an Erbrochener erstickt oder so. Nein, es war etwas, wo man genauer Bescheid wissen wollte. Das wurde nicht so.
Naja, epileptischer Anfall oder was Erbrochenes, also das würde man natürlich, das nimmt man ja nicht einfach hin. Also auch das ist sicherlich abhängig von den betroffenen Personen, aber.
Es war auf jeden Fall ein fragwürdiger Tod, so wie ich sage. Also das wurde untersucht.
Na, das sowieso. Ja, das ist ein plötzlicher Todesfälle. Die werden standardmäßig untersucht von der Polizei bzw. von der Staatsanwaltschaft. Und deswegen war die Polizei natürlich auch da, weil dann natürlich geklärt werden muss, ob es eine unnatürliche Todesursache ist, also ob es ein Mord oder ähnliches ist, das muss natürlich ausgeschlossen werden. Und das wird dann in solchen Fällen, gerade bei Kindern und Jugendlichen oder jungen Menschen, wird dann ein Todesermittlungsverfahren angeleitet von der Staatsanwaltschaft. Und dann wurde auch, das war für mich eigentlich der allerschlimmste Moment ist, als dann der Leichenwagen kam. Und der stand dann da und wartet, und dann warteten diese Leute, die Leichen abholen, die warteten dann darauf, dass wir sozusagen mit unserem Abschied nehmen fertig werden. Und das ist so furchtbar. Weil man will natürlich in Wirklichkeit, ich wäre gerne 2 Tage da geblieben. Und dann entstand von außen so ein Druck, da stand ein Polizist, es war Sonntag, der wollte irgendwann Feierabend machen. Dann kam dieser Leichenwagenfahrer, weiß nicht, was sie für eine Berufsbezeichnung haben, und die standen dann rum und warteten darauf, dass sie ihren Job machen. Und das wird dann so profan. Ja? Du erlebst gerade das Allerschlimmste. Und willst, dass diese ganzen Profanitäten von dir ferngehalten werden, dass diese Verwandten mit ihren Trauerbezeugungen wegbleiben, dass die Priester wegbleiben mit ihren professionellen Trauerbekundungen, also mir ging's so, ich habe dann auch 2 sehr guten Freundinnen Bescheid gesagt, die kamen dann, die konnte ich an mich ranlassen und Johann eben, aber ansonsten konnte ich einfach mit niemandem reden. Der Ort war plötzlich verhext natürlich. Das war vorher das Haus von Oscars geliebten Großeltern, mit denen ich die allerbeste Beziehung hatte und auch habe. Das war ein bisschen Arbeit, weil ich natürlich jetzt immer in Verbindung gebracht habe den Tod meines geliebten Sohns mit diesem Ort. Das ist nun mal das Elternhaus von Johann und das Wohnhaus der Großeltern, und plötzlich ist dort mein Sohn gestorben, wo er eigentlich geborgen sein sollte und immer auch war. Er war ja oft bei seinen Großeltern gewesen und die hatten ein wahnsinnig inniges Verhältnis, und plötzlich verwandelt sich das alles und verwandelt sich in so einen Ort des Schreckens und auch der Profanität und des Weltbetriebs und Geschäftigkeit mit Polizei und komischen Leuten mit schwarzen Kombi, also mit so einem Sargwagen und sowas. Und ich bin dann verschwunden, als es dann reeller wurde, dass diese Leute dann wirklich meinen Sohn da rausholen und er dann weg ist. Das konnte ich nicht ertragen, also bin ich dann im Wald spazieren gegangen. Und da wird einem eben mit jedem Schritt klarer, dass jetzt irgendwie die Stunde Null angefangen hat und du jetzt in einem anderen Leben plötzlich steckst. Und das ist natürlich so ein Zustand, den kennen alle, die ein Kind verlieren oder einen nahen Menschen. Ich glaube, mit Eltern ist es nochmal was anderes, weil das so der natürliche Lauf der Dinge ist. Meistens jedenfalls, wenn es jetzt nicht ein Unfalltod oder sowas ist. Aber Kinder, das ist Stunde Null. Und da steht man dann da. Und mit dem, ich bin jetzt ein bisschen abgekommen von der Frage, aber mit diesem SUDEP, uns war sofort klar, dass dieser plötzliche Tod dieser völlig unerwartete Tod mit dieser Erkrankung zu tun haben muss. Das ist ja natürlich auch was uns 3 Jahre lang beschäftigt hatte und auch zwar ein bisschen überkleistert wurde von diesem Schönreden und von diesem Beschwichtigen, aber es gab ja Anfälle, die hätten wir auch weitergemeldet, das wurde dann meistens so ein bisschen klein geredet und nicht so ernst genommen und im Nachhinein weiß man jetzt, da hätte man Himmel und Hölle in Bewegung setzen müssen in diesem Kontext steht das.
Nicht Mann, sondern dieser Arzt, ne?
Mann und nochmal eben wir.
Ihr habt ja wenige Stunden, glaube ich, nach Oskars Tod seinen behandelnden Arzt angerufen, der dann, glaube ich, den denkwürdigen Satz sagt, aber Kinder wie Oskar sterben nicht an Epilepsie. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, ich bin jetzt, wir haben zweimal mit dem Arzt telefoniert. Das erste Mal war tatsächlich am 1. September 2019 abends, also als wir dann, nachdem dann dieser fürchterliche Abtransport von Oskar in die Rechtsmedizin stattgefunden hat, er wurde ja dann noch untersucht, rechtsmedizinisch, da sind wir nach Hause und dann, ich habe im Internet danach gelesen, Tod und Epilepsie. Und dann findet man relativ schnell, dass es das gibt.
Da hast du zum ersten Mal den Begriff SUDEP.
Da habe ich zum ersten Mal den Begriff SUDEP gelesen. Und ich habe vorher nicht mit den Begriffen Epilepsie und Tod im Internet recherchiert. Und habe das auch nicht, selbst wenn das mal Epilepsie und Tod auf einer Seite, das weiß ich gar nicht mehr, ob ich das jemals überhaupt gelesen habe. Aber wenn, dann habe ich das nicht für mich als relevant wahrgenommen, weil wir ja eine ganz andere Information bekommen haben vom Arzt. Und, ja. Und dann heißt es ja immer im Internet, also dem soll man nicht trauen und so weiter. Und ich habe, ich weiß nicht, ob ich unbewusst mal irgendwas wahrgenommen habe. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal gelesen habe, dass Menschen mit chronischer Erkrankung und Epilepsie ein höheres Todesrisiko haben oder eine geringere Lebenserwartung haben. Und das habe ich mal irgendwann gelesen. Und dann habe ich sofort abgeschaltet und gedacht, nein, das stimmt bestimmt nicht für Oskar. Denn das ist ja alles ganz harmlos. Also ist meine Psyche irgendwie damit umgegangen. Und das funktioniert in dem Moment ja nicht mehr, wenn das Kind tot ist. Man feststellt, das stimmt ja alles nicht, was ich wusste bisher und was ich erfahren habe. Wir haben dann über SUDEP gelernt im Internet und das nachgelesen mit unserem neu geschaffenen Bewusstsein, dass es unseren Sohn erwischt hat. Und dann haben wir auch, glaube ich, schon an dem Tag die Zahl gelesen, einer von 1000 Epilepsiepatienten im Jahr stirbt daran. Und das ist so eine Zahl, die konnte ich erstmal nicht so ganz verarbeiten. Ich fand, das hörte sich nicht nach wenig an, ne? Weil ich habe dann auch mit Leuten gesprochen, auch mit einem befreundeten Arzt. Der sagte, ja, das passiert mal, aber es passiert eigentlich nie. Und dann habe ich irgendwie, weiß nicht, ob es an dem Tag war oder mal Tage später, aber ich habe dann gesagt, aber Michel, das einer von tausend, das ist doch nicht wenig, oder? Und dann fangen auch die Ärzte an zu schlucken, weil natürlich ist es nicht wenig, sondern das sind viele. Das sind in Deutschland, wenn man das hochrechnet, sind das etwa 700 Menschen im Jahr. Also zwei am Tag, die an SUDEP sprechen. Und das ist nicht irgendwie Fantasiezahlen aus dem Internet, sondern das ist wissenschaftlich belegt, ist empirisch belegt. Das ist eher noch zu niedrig gegriffen, habe ich gerade gelernt. Wir beschäftigen uns ja jetzt ein bisschen näher damit. Und vor dem Hintergrund war ich erstmal geschockt, wir geschockt. Und dann haben wir dem Arzt darüber informiert, dass Oskar gestorben ist. Und dann rief er uns an dem Abend. Er war natürlich geschockt, er war bestürzt. Das ist ja ein Mensch, dem lag auch an Oskar. Das will ich ihm nicht absprechen. Aber ich habe dann in dem oder im nächsten Gespräch gefragt, ob es richtig sei, dass er uns nicht über SUDEP informiert hat. Wir haben natürlich vorher ihm geschildert, wie Oskar gestorben ist. Und dass wir davon ausgehen, dass das ein SUDEP ist, das passte eins zu eins zu dem, was man im Internet lesen konnte über SUDEP, dass die nachts, wenn die alleine schlafen, gefunden werden, tot von Eltern, Freunden, Familie, wem auch immer. Und das passte, wie gesagt, sodass wir diesen Begriff schnell gefunden hatten für seinen Tod und damit auch die Ursache, nämlich die Epilepsie. Und dann sagte uns der Arzt, dass es richtig sei, dass er uns nicht über SUDEP aufgeklärt hätte. Das würde er nie machen, denn solche Kinder wie Oskar, die würden nicht an Epilepsie sterben. Und ich weiß nicht, ob er es dann in dem Telefonat gesagt hatte oder mal später im Kondolenzschreiben, dass er sagte, Kinder, die er eher als gesund einschätzt, die normal intelligent sind, Gymnasium besuchen und nicht so schwerst betroffen sind von der Epilepsie, im Sinne von, die haben jetzt nicht drei Anfälle am Tag oder sowas. Da war der Arzt wohl der Auffassung, dass solche Kinder nicht an SUDEP sterben können. Und wir mussten aber dann, und er hat dann den besonders denkwürdigen Satz gesagt, den ich auch nie vergessen werde, wenn er alle Eltern von Kindern mit Epilepsie über SUDEP aufklären würde, dann müsste ja ein 14-Jähriger noch bei der Mutter im Bett schlafen. So, und dann steht man da am Telefon als Mutter eines 14-Jährigen, der gerade aufgrund eines epileptischen Anfalls gestorben ist, und man ist vom Arzt nicht darüber informiert worden, weil der aus einem falsch verstandenen Paternalismus heraus möglicherweise, oder weil das in der Neurologie möglicherweise schon immer nicht beraten wurde, oder weil die Neurologen möglicherweise Hemmungen haben, so ein ernstes Thema anzusprechen, weil die möglicherweise Angst haben davor, Panikreaktionen zu erzeugen. Ich weiß nicht warum, ich kann es auch überhaupt nicht begreifen, warum man so ein ernstes Thema nicht anspricht. Aber ihm ging es offenbar darum, dass er die Freiheit von Oskar gefährdet sah. Also die Selbstbestimmung, die Entfaltung, die durch eine zu starke Überwachung seitens der Eltern. Also
zu viel Einschränkung für ein zu geringes Risiko. Also offenbar
so, ja, das ist gut auf den Punkt gebracht. Und da ich habe ja irgendwann mal Jura gelernt und auch Selbsterfahrungen der Erkrankungen, und ich bin vorher immer davon ausgegangen, dass man über Todesrisiken einer chronischen schweren Erkrankung natürlich informiert wird. Das habe ich, also hätte ich mir vorher, das hätte ich überhaupt nicht ansatzweise gedacht, dass wir in der heutigen Zeit medizinische Felder haben oder Arztgruppen haben, die aus bestimmten Gründen, die möglicherweise nicht rechtskonform sind, sondern aus irgendeinem althergebrachten Verständnis resultieren, dass die sich bewusst dafür entscheiden, Eltern nicht darüber zu informieren, dass ihr Kind an an einem plötzlichen Tod sterben kann. Das ist auch erst im Nachhinein eingesagt. Wir haben ja natürlich am Anfang erstmal gedacht, das ist ein spezifisches Thema unseres behandelnden Arztes, dass er das nicht gemacht hat. Und ich musste dann, wir haben dann so ein bisschen Feldforschung betrieben. Ich habe dann mal mit einem Neuropädiater aus dem Universitätskrankenhaus Hamburg telefoniert und auch mit anderen Ärzten gesprochen und Artikel gefunden, auch in Fachzeitschriften. Und das ist ein Standardproblem in der Epilepsieberatung oder ein Standardverhalten von Ärzten in der Epilepsieberatung, dass die ihre Patienten und die Patientenangehörigen häufig nicht über dieses Risiko informieren. Und das ist fatal. Da gibt es empirische Untersuchungen zu, die gemacht wurden von Epileptologen im Verbund mit Medizinethikern und Juristen. Und da wurde mal so flächendeckend in der Region Österreich, Schweiz, Deutschland mal untersucht, wie viel beraten wird über SUDEP. Und das ist jetzt ein paar Jahre her, diese empirische Untersuchung. Und da kann man darauf, dass über 90% der Neurologen und Ärzte, die im Bereich Epilepsie behandeln und beraten, die meisten ihrer Patienten nicht über SUDEP aufklären. Und ich weiß zwischenzeitlich, dass selbst ganz schwere Fälle von Epilepsie, also Personen, die häufige Anfälle haben und häufige schwere Anfälle haben, häufig auch nicht aufgeklärt werden. Da gibt es wohl eine Verbesserung, aber das ist offenbar noch der Standard. Und das hat Johann und mich dazu veranlasst zu sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also wir haben im Grunde so ein systemisches Versagen aus unserer Sicht, aus unserer juristischen Brille, gibt es da sozusagen Auseinanderklaffen zwischen der Beratungsleistung oder Beratungsverpflichtung der Ärzte und dem, was eigentlich rechtlich geboten ist. Das ist das eine. Und dann bringt man natürlich die Patienten unnötig in Gefahr. Und das, was du vorhin gesagt hast, mit dem im Grunde eine zu große Einschränkung für ein zu geringes Risiko, das ist, glaube ich, eine perfekte Zusammenfassung für diese, ich weiß nicht, ob das schon genetisch ist bei den Neurologen, weil die das seit Jahrhunderten so machen. Das ist jetzt ein bisschen lästerlich, aber diese althergebrachte Auffassung, wie man im neurologischen Bereich berät. Also ich kann das, obwohl ich mich jetzt schon länger damit befasse, immer noch nicht verstehen.
Weil es ist ja ein Risiko, das auch vermindert werden kann durch entsprechende Maßnahmen. Das ist ja auch noch wichtig zu sagen. Es ist ja nicht nur so, ähnlich wie beim plötzlichen Kindstod, das hast du mal verglichen, da gab es eine ganz große Welle der Aufklärung, irgendwie nicht auf dem Bauch schlafen, glaube ich. Also dass es ein paar Faktoren gibt, wenn man das einhält, kann man das Risiko minimieren. Und die Fälle sind ja rapide auch zurückgegangen. Und ähnlich kann man ja auch das SUDEP-Risiko verringern.
Genau, da ist, es gibt Untersuchungen, wonach, also wissenschaftliche Untersuchungen, Studien, wonach über 70% der SUDEP-Fälle verhindert werden könnten bei entsprechender Aufklärung der Patienten und der Angehörigen, Pfleger, Trainer, Eltern, wem auch immer, Lehrer, weil man dann eben Vorsorge, Risikovorsorge betreiben kann. Es gibt, und das ist eine ganz wichtige Information, die wir zum Beispiel nicht hatten, weil wir natürlich dadurch, dass wir nicht aufgeklärt waren, uns die Drastik überhaupt nicht klar war. Man hätte sich ja ganz anders informiert. Aber es gibt heutzutage sogenannte Wearables oder Smartwatches, die kann man nachts einsetzen. Nachts passieren ja die meisten Todesfälle im Epilepsiebereich. Und die können relativ zuverlässig diese großen tonisch-klonischen Anfälle detektieren. Also diese Grand-Mal-Anfälle mit den erheblichen Zuckungen der Gliedmaße und dem Bewusstseinsverlust der Betroffenen. Und die sind dann gekoppelt an einen Alarm, der dann entweder aus, also der dann jemanden, der mit in der Wohnung ist, oder die Eltern, wem auch immer, informiert. Und wenn man weiß, dass es zu diesen Herz-Kreislauf-Stillständen kommen kann, und weiß, wie man da reagiert, also da hilft ja, wie gesagt, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, da kann ja schon Schütteln und Ansprechen helfen, oder eben eine Herzdruckmassage, wie man sie im Erste-Hilfe-Kurs lernt, und dann holt man die Leute zurück. Und das wohl häufig erfolgreich, also wohl nicht immer, weil das sind die Hochrechnungen, sind eben 70%. Und überlebensnotwendig ist eben, dass man diese Hilfe leistet innerhalb von 3 Minuten nach dem Herzstillstand. Das ist nicht anders als beim Herzinfarkt, und weil es sonst zu irreparablen Gehirnschädigungen kommen kann. Wenn die dann eben nach 10 Minuten erst wieder geholt werden können, dann kann eben schon sehr viel kaputt sein. So. Und wenn man das einmal in die Birne bekommt, dass bei Epilepsie genauso wie beim Schlaganfall oder beim Herzinfarkt oder ich weiß jetzt nicht, welche Erkrankungen es noch gibt, die mit so einem Herz-Kreislauf-Zusammenbruch einhergehen können, dass man da binnen kürzester Zeit eben mit Standard-Erster-Hilfe und sogar mit einfachen Erste-Hilfe-Maßnahmen, die man sozusagen impulsiv und ohne zu überlegen macht, Leute ins Leben zurückholen kann, dann muss man das ja wissen.
Also man muss das wissen, und man wusste es bisher nicht, du wusstest es auch nicht, du hast dich ja jetzt mit deiner Stiftung der Aufklärung verschrieben. Und das ist ja unfassbar wichtig, und Johann, Oskars Vater, sagte den wunderbaren Satz, er hofft, dass er in 10 Jahren an Oskars Grab steht und sagen kann, dein Tod hat Hunderte von Leben gerettet, vielleicht Tausende. Das gelingt ja hoffentlich. Und gleichzeitig, finde ich, ist doch die Beschäftigung für dich mit dem Thema von Tag zu Tag immer wieder eine Erinnerung daran, dass dein Sohn das hätte überleben können mit entsprechender Aufklärung. Du hast ja gesagt, es gibt dir viel Kraft, aber gleichzeitig stelle ich mir das wahnsinnig, dass es diesen Hass immer wieder entfacht auf den Arzt, auf das System, die da versagt haben, an deinem Sohn.
Das ist ein Teil der Trauerarbeit, die wir da machen. Also das ist für, man hat das, glaube ich, in USA oder in England häufiger als in Deutschland, aber auch hier häufig so, dass man aus diesem Verlust irgendwie versucht, das zu sublimieren oder zu transzendieren, dass man, wenn man feststellt, dass es nicht nur ein Einzelfallversagen ist, sondern vielleicht auch ein systemischeres Problem ist, dann hatte ich eigentlich sofort den Impuls zu sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, hier muss man was machen. Und das kann ja nicht sein, dass hier weitere Menschen sterben, nur weil sie das nicht wussten. Und das ist eine relativ starke Triebfeder, das gibt einem das Kind nicht zurück, aber das tut es ja auch nicht, wenn ich den Tod verdränge oder sage, ich mache jetzt nichts, ich fahre jetzt nur noch in Urlaub oder ich bin jetzt nur noch, sitze jetzt nur noch im verdunkelten Zimmer und weine und werde alt, ohne dass ich noch irgendeine Aktivität entfalte. Und Verdrängen funktioniert, glaube ich, auch nicht gut. Also es war für uns jetzt ein Weg, den wir überhaupt nicht bezweifelt haben. Das, was du gefragt hast, nämlich holt es einen nicht gelegentlich ein? Doch, das tut es natürlich. Also sozusagen Hass oder Wut, das bringt einen ja nicht wirklich weiter. Also das ist dann leider die traurige Aufgabe, die man hat, wenn man noch was aus seinem Leben machen will, dass man versucht, diese Trauer, Wut, Hass, Verzweiflung, Ermüdung, Verbitterung, dass man irgendwie versucht, das zu kanalisieren und zu verändern in etwas, was noch was Gutes bringt. Und ja. Ich habe eigentlich sehr viel Zuspruch erfahren, jetzt auf diesem Weg. Bin in der Situation nach Oskars Tod wirklich getragen worden von meinen Freunden, insbesondere von meinen Freundinnen, die sind, meinen Schwestern, es sind alle gekommen. Ihr wart ja, ihr habt ja mein Haus besetzt, Wachdienst geleistet. Man denkt da ja natürlich im ersten Moment und in den ersten Wochen und auch Monaten über Freitod nach, dass man einfach nachstirbt. Auch da habe ich jetzt gelesen, dass das ein natürlicher Impuls auch ist, wenn man jemanden verliert, den man über alles geliebt hat, dass man dann eben nachsterben will und dann bei dem sein möchte. Und manche machen das sicherlich auch, aber ich hatte dann im Rahmen ich bin krank geworden danach, nach Oskars Tod, also sozusagen diese ganze Stiftungsarbeit, die ist deswegen zeitlich ein bisschen verzögert worden, da hat mich nochmal eine eigene chronische Erkrankung nochmal widersucht.
Wieder heimgesucht.
Und dann habe ich nicht operiert worden und dann war ich mit einem Beatmungsgerät auf der Intensivstation und dann wollte man mir diesen Schlauch rausziehen und testete vorher, ob das schon geht oder ob ich dann Probleme habe und dann ging das zuerst nicht, da schlug irgendwie dieser Test fehl. Und dann habe ich so ein bisschen Angst bekommen und gedacht, okay, was ist denn, wenn jetzt meine Lunge kollabiert oder irgendwas passiert? Also wenn ich das jetzt nicht überlebe, dass die mir hier diesen Beatmungsschlauch rausziehen und will ich denn sterben? Also das geht dann in dem Moment, da auf der Intensivstation liegt man dann so. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, will ich nicht. Ich will noch was machen, ich will gerne diese SUDEP-Thematik zu Ende bearbeiten, weil sonst Oskars Tod vollkommen sinnlos wäre. Er ist eh sinnlos, aber es wird ja sozusagen was Sinnhaftiges daraus entstehen. Und das zumindest wollte ich noch machen und nach Möglichkeit, das habe ich dann natürlich in dem Moment nicht so klar gedacht, aber ich habe dann wirklich das Gefühl gehabt, ich will das überleben jetzt, dass dieser Schlauch rauskommt. Und dann habe ich angefangen, so Atemübungen zu machen mit dem Schlauch. Dann habe ich irgendwie immer so tief geatmet. Es war dann noch eine Freundin von mir irgendwie mit auf der Intensivstation. Da durfte man das noch. Das war in den ersten Tagen von Corona im März 20. Und dann ich konnte ja nicht reden, weil ich irgendwie was in diesen Schlauch im Mund hatte. Und dann sagte sie, sag mal, du übst jetzt gerade, ja? Und also ich hatte das irgendwie gemerkt, dass ich mich vorbereite auf diesen Moment, wo ich dachte, okay, da sterbe ich jetzt vielleicht dran. Und dann hat das alles wunderbar geklappt. Und ich habe dann überlebt und diese Operation auch gut überstanden. Und hatte dann für mich aber mitgenommen, dass ich wirklich noch einen sehr starken Lebenswillen habe. Und dieser Lebenswille hat dann, ich hatte wirklich Angst, also in dem Moment, als die Ärzte dann da diesen Schlauch zogen und da überlagerte mein Lebenswille die Trauer über den Tod meines Sohnes. Und da denke ich manchmal zurück, wenn ich dann traurig bin oder mutlos oder 17-jährige Söhne meiner Freundin sehe und an meinen denke. Und dann hilft mir das aber, weil man dann auch, wenn man so einen Tod eines Kindes überlebt, als verwaiste Mutter oder verwaister Vater, dann ja zumindest weiß, dass man irgendwann auch bei diesem Kind sein wird. Tod ist ja unumgänglich. Und dass man dann ja auch noch aus seinem Leben, was man hat, was machen sollte und darf und kann. Und das ist schon, das war ganz schön eigentlich, dieses Erlebnis in diesem Ausnahmezustand im Krankenhaus.
Das klingt so, wie dass dein eigener Tod dir manchmal wie ein Trost vorkommt, aber das kann ja ruhig noch dauern. Also bis dahin hast du noch ein Leben zu leben, was zu bewirken, vielleicht auch in Oskars Sinne. Aber das Ende ist dann ein gutes.
Ja, es hat auf jeden Fall meine Wahrnehmung von Tod oder die mir die Angst genommen vom Tod. Also es kamen ja auch Leute, die gesagt haben, Oskar hatte so ein tolles Leben, wo man demjenigen eigentlich ins Gesicht springen will und sagen will, Wie kannst du das sagen? Das waren ja nur 14 Jahre. Und das ist der erste Impuls, aber wenn man dann überlegt, hatte der tatsächlich viel erlebt in seinem kurzen Leben und war reflektiert und hat anderen Menschen viel gegeben und jetzt ist er nicht mehr da. Und hatte wahrscheinlich keinen schmerzhaften Tod, er hat es wahrscheinlich nicht gemerkt, dass er gegangen ist. Und ich hatte, ja, es hat mir die Angst davor genommen, irgendwo alleine zu sein, im oder nach dem Tod, weil ich denke, okay, da wartet schon jemand. Und das ist so ein bisschen, ich bin eigentlich nicht sehr spirituell, ich bin es dann ein bisschen geworden im Nachgang. Das gab ja auch dieses Erlebnis mit dem schwarzen Schwan, da können wir vielleicht noch einen Satz drauf verwenden, weil es so magisch war, aber ja, das hat mir... das hat mir jedenfalls die Angst genommen. Auch habe ich im Gefolge natürlich viel über Suizid nachgedacht. Und es gab das war auch am Anfang der Corona-Zeit, als ich dann so krank war, glaube ich, da gab es auch ein neues Urteil vom Bundesverfassungsgericht zum Freitod. Das habe ich dann gelesen, wo die im Grunde sagen, dass jeder Mensch ja, unabhängig davon, ob er krank ist oder nicht, selbstbestimmt in den Tod gehen kann, sozusagen als Teil des Lebens. Und das war auch irgendwie ein Befreien, das mal von juristischer Seite zu lesen. Und es ist für mich schon ein Trost zu sagen, okay, wenn alles schief geht und ich sehr nur noch unglücklich sein werde, dann wäre das eine Option, die ich zumindest hätte. Ich muss nicht für immer Schmerzen und Leid aushalten. Also kann ich ja jetzt auch mal versuchen, was draus zu machen. Also das ist so, und es gelingt auch, also zunehmend auch, dass ich mir Räume zurückerkämpfe, die ein bisschen freudig sind oder mich aus einer Krankheit zurückkämpfe. Und das ist ganz schön. Und was ich eben, den Dreh mache ich nochmal zu diesem mystischen Erlebnis, das du ja auch miterlebt hast, bei Oskar wurde da in dem Dorf begraben, wo wir unser Wochenendhaus haben. Das ist ein sehr malerisches kleines Dorf in Norddeutschland an einem sehr schönen See in einem Naturschutzgebiet. Und der Friedhof, der liegt unmittelbar hinter unserem Grundstück. Und da ist eine sehr hübsche alte Kirche drauf und eine hübsche alte Kapelle bzw. Mausoleum. Und das ist ein heiterer Ort, erstaunlicherweise. Das war für mich immer, also bevor das mit meinem Sohn passiert ist, ein Ort, an dem ich gerne war. Da bin ich drüber gegangen, haben Kinder beigespielt, manchmal zum Erzürnen der Trauernden. Aber das war ein Friedhof, wie er auf Bullerbü stehen würde. So ein Friedhof ist das so. Und plötzlich hast du diese absurde Situation. Wir haben dann unseren Sohn dort begraben, bei allerschönstem Spätsommerwetter, dem blauesten Himmel. Und man fragt sich kurz, muss das jetzt sein, dass der Himmel so blau ist, wenn ich meinen Sohn begrabe? Aber dann hatte ich Dankbarkeit eigentlich dafür, dass es so warm war und dass das so ein friedlicher, schöner Ort war, weil diese Schönheit und Wärme dann mir auch irgendwie Trost gespendet hat. Und ich bin dann nach dem Begräbnis und während der Trauerfeier, die auf der Gemeindewiese, also der Wiese der Kirchengemeinde, da stattfand, bin ich mit ein paar Freunden zum See, weinend und mit unseren schwarzen Kleidern und aber mal weg von diesen vielen Menschen. Und dann wollten wir am See sitzen und dann war auf diesem See ein schwarzer Schwan. Und wir sind alle stehen geblieben und waren erstmal sprachlos oder schockiert, weil auf diesem See gibt es keine schwarzen Schwäne, da gibt es zahlreiche wilde weiße Schwäne und Gänse und Haubentaucher und Kormorane, aber es gibt keinen schwarzen Schwan. Und dieser Schwan, der schwamm vor unserem kleinen Seehäuschen
und sah uns auch irgendwie an. Und wir waren alle wie vom Blitz getroffen. Es war mystisch. Und der blieb 3 Tage, dieser Schwan. Ich habe ihn dann noch gelegentlich begrüßt und ich dachte, das hatte ich an dem Tag des Begräbnisses nicht. Aber als ich dann am nächsten Tag wieder dort war und der Schwan noch da war und er lief dann auch übers Grundstück. Und dann dachte ich so, es ist jetzt mein als Schwan wiedergeborener Sohn. Und das war so, also für mich ein völlig fremder Gedanke eigentlich, dass ich dann so mystisch werde. Ich habe in dem Moment, ich glaube immer noch daran, dass er das war, weil das so irreal war. Ich hatte dann noch kurz, ich weiß noch, dass ich am Tag des Begräbnisses, habe ich noch ganz kurz gedacht, ob einer der Trauergäste dort sozusagen so fürsorglich war und einen schwarzen Schwan dort hingebracht hat. Und das erscheint mir aber nach wie vor eher abwegig, aber weil ich, also sozusagen so bin ich eigentlich, dass ich nicht mir vorstellen kann, dass etwas mystisch ist. Und da ich die Gäste ja kenne und mir nicht vorstellen kann, also es sind viele, die sich viel Mühe geben bei allem Möglichen, aber dass sich da jemand auf die Idee käme, einen schwarzen Schwan hinzusetzen, kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen glaube ich seitdem eigentlich an Mystik und so ein bisschen auch an Wiedergeburt oder dass Teile von einem Menschen irgendwie bleiben. Und bei Oskar, um nochmal auf diese auf die Stiftungsarbeit zuzukommen, durch diese Arbeit mit dem Thema und dieses Lernen über das Thema und das sich Reiben mit diesem Thema Sudeb und der Schuld auch, die damit verbunden ist, weil es ist ja natürlich nicht nur so, dass ich mit dem Finger auf den Arzt zeige und sage, hätte der doch mal und der ist an allem schuld. Ich zeige natürlich auch jeden Tag und Johann genauso mit dem Finger auf mich selbst und sage, wieso bin ich nicht noch zum anderen Arzt? Wieso habe ich denn nicht noch mehr gelesen? Warum habe ich nicht dies gemacht und das gemacht? Und da hört man natürlich immer wieder von Dritten oder Trauerberatern, das dürfen sie nicht, sich selbst immer die Schuld geben. Das ist aber normal, wenn sowas passiert. Und ist auch Teil des Erhaltens von Oskar. Und dieser fürchterliche, plötzliche Tod, den er erlitten hat, der ist auch, und das darüber nachdenken, erhält gleichzeitig auch die Erinnerung an ihn und wie er war. Also in dem Schmerz sozusagen und in der Intensität, in der man sich mit dem Thema befasst, bleibt er auch ein Stück weit lebendig und das transzendiert ja irgendwie alles so ein bisschen. Er ist eben in dieser Trauerarbeit, in der Stiftungsarbeit ist er drin. Er war der schwarze Schwan, der dann eben nach ein paar Tagen nicht mehr da war. Er ist jetzt auch, ich habe jetzt noch mein Baby bekommen am 30. April, also vor knapp 3 Monaten. Und da ist er auch ein Stück drin. Und ja.
Ich habe, um den Kreis zu schließen zum Anfang hin, der letzte Tag in Oskars Leben, den wir zusammen verbringen konnten, an genau dem Ort, wo später der schwarze Schwan entlang schwamm. Als ich hörte, dass Oskar gestorben war, dachte ich, das war der letzte glückliche Tag in deinem Leben. Und das stimmt nicht.
Nee.
Und das ist ein großes Glück. Und finde ich auch so bei aller Tragik so tröstlich, auch in dem, wie du das schilderst und so genau schilderst und dir selber gegenüber auch so schonungslos. Das Glück ist auch durch das Babylein, aber auch durch deine Stärke und durch deinen Kampf zurückgekehrt in dein Leben.
Ja, also Johann Clausen, der ja auch Botschafter unserer Initiative ist, der hatte mal ein Gespräch, was ihr geführt habt. Da hattest du ihn, glaube ich, gefragt, kann man denn noch mal, eine ähnliche Frage, kann man denn noch mal Glück empfinden, wenn das Kind gestorben ist? Oder ist man dann sozusagen lebendig tot für immer? Da hat er so sehr klug geantwortet und das hat mir auch geholfen, jetzt auch weiterzukommen. Ja, das geht schon. Es ist dann eben kein oberflächliches Glück und es ist vielleicht ein brüchiges Glück oder ein Leben mit Brüchen hat eine andere Dimension, eine andere Tiefe ist vielleicht ein Glück auch, das dann immer vermischt ist mit einer Trauer. Also vielleicht ist das Glück auch jetzt, das ist nicht mehr so pur wie vielleicht mit 20 oder es war aber vielleicht auch schon vor Oskars Tod, wenn man älter wird, vermischen sich ja Dinge ein bisschen und da werden die ganz reinen Glücksmomente, wenn man älter wird, ja seltener.
Oder? Und nicht mehr so rein.
Nicht mehr so rein.
Rein, aber dadurch auch nicht schlechter, nicht.
Ja. Nicht schlechter, aber irgendwie tiefer. Und das fand ich, das hat er so, kann man auch mal, muss ich nochmal nachhören. Aber das hat mir auch was geholfen, weil sozusagen also ich kann glücklich, also Momente des Glücks empfinden. Ich bin nicht immer glücklich natürlich, aber ich kann Schönheit empfinden und man kann auch durch Anstrengung, durch Willen sozusagen nochmal zum Glück zurückfinden, ist meine Wahrnehmung. Und dann, wenn man sich anstrengt, kommt es manchmal dann vielleicht von selbst und erstmal nur so ein kleines bisschen und dann auch mal länger. Und da hadere ich natürlich manchmal mit, weil gleichzeitig auch da so ein Schuldgefühl ist, dass man denkt, ich kann doch jetzt nicht Glück empfinden, mein Kind ist doch tot. Und ich hatte einmal mit einem Psychologen gesprochen, der war knallhart. Mit dem hatte ich mal, da war ich irgendwo in so einer Reha und hatte gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt nach Hamburg zurückfahren soll, es ist der Todestag meines Sohns, oder ob ich jetzt in die andere Richtung nach Süden fahre. Also ob ich jetzt sozusagen den Todestag am Grab meines Sohnes verbringe oder irgendwo im Ausland am Meer. Und ich hatte sozusagen ein schlechtes Gewissen, dass ich auch nur darüber nachgedacht habe, dass ich statt nach Norden in den Süden fahren könnte. Und dann sagte er zu mir, Oskar, ist das egal? Und da habe ich geschluckt und gedacht, was maßt er sich an? Aber es stimmt irgendwie, wobei egal eben eigentlich nicht das Wort ist, was ich dafür nehmen würde. Aber er wollte damit sagen, und dass Oskar von mir nicht verlangt, sozusagen mit einem Schuldgefühl trauernd unbedingt am 1. September dort vor seinem Grab zu stehen, und sondern dass ich auch die Trauer an einem anderen Ort verbringen kann. Oder vielleicht am 1. September auch schöne Sachen über ihn denken kann, statt am Grab zu weinen und nur über den sozusagen diesen schrecklichen Moment des ich erfahre über den Tod meines Sohns wieder zu erleben. Und das ist wirklich komplex irgendwie, dieser ganze Prozess, und wahrscheinlich würde ich übermorgen schon wieder ein bisschen weiter sein oder in einem Monat.
Aber ehrlich gesagt ist ja genau das, was Oskar vorweggenommen hat in dem Satz, man muss dankbar sein dafür, dass so ein Mensch gelebt hat. Das ist ja der Prozess, irgendwann bei allem Schmerz Dankbarkeit zu spüren, den hat er dir ja praktisch als Auftrag hinterlassen.
Als Auftrag hinterlassen, genau. Du hattest, glaube ich, als wir hier mal zusammensaßen mit den Botschaftern und gesprochen haben über Sudeb und Tod, da hattest du, glaube ich, den Satz gesagt, das war auch toll, für Dankbarkeit ist es noch zu früh. Und das war für mich auch so ein Schlüsselsatz, weil ich jetzt so nach knapp 2 Jahren und mit den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, mit der Erkrankung, mit einer schwerst depressiven Phase, aus der ich vielleicht auch noch nicht mal ganz raus bin, oder Trauerphase, wie auch immer man das nennt, aus mit dem neuen Leben, was jetzt da ist, mit dem Baby, was ich habe, dass ich jetzt allmählich ein Gefühl dafür habe, dass es möglich ist, sozusagen diesen Zustand zu erreichen, also diesen Auftrag auszuführen. Und der stützt mich dann auch, ja, dieser Satz, das als Ziel. Ja.
Ach, vielen Dank für dieses Gespräch. Und ich möchte auch noch abschließend sagen, dass Oskar ja auch schon wieder ein Leben gerettet, gestiftet hat. Also sozusagen das Gute lebt ja weiter. Und das, was er in die Welt immer noch schickt und hinterlassen hat, ist so da und ist so groß und schön. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir.